Ihr dürft gerne Platz nehmen. Merkt ihr, wie es auch der Seele gut tut, in der Gegenwart Gottes zu sein? Das ist ein besonderes Vorrecht, was wir als seine Kinder haben. Viele andere sehen sich nach dieser Gemeinschaft, auch im Herzen, haben sie nicht und müssen dann Ersatzanstrengungen unternehmen, um das zu bekommen. Aber Gott schenkt seinen Kindern in seiner Gegenwart. Danke, Joel, für deinen Dienst. Hat uns ermutigt. Ich habe uns aus dem Römer, meine Frau hat schon angefangen, in der Fortsetzung auch unserer Predigtserie 16 starke Verse mitgebracht. Das werdet ihr hören. Ich möchte aber zunächst mit dem Römer 1, 2, die Verse 1 bis 5 nur beginnen. Das ist die erste Folie. Und ihr seht schon, ich gehe gerne nochmal zurück auf die erste Folie, kein so ganz einfaches Thema, aber so ist die Bibel und so ist vor allen Dingen unser Vater. Er ist klartextredend und so möchte ich auch ihn bitten, dass er auch die Predigt segnet. Ich beginne nochmal mit den fünf Versen. Darum, gerne kannst du weitermachen. O Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn wohin du den anderen richtest, darin verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen kannst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du denn nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen holst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Richtes Gottes. Interessant, dass dieser Vers überdurchschnittlich häufig an Buß- und Bettagen gepredigt wird, weil er so markant ist und so tief geht. Das hat auch mit dem Thema eben halt auch im Römer 2 zu tun. Es geht um das Thema Richten. Und dort heißt es darum, du, o Mensch. Das heißt eigentlich im Urtext übersetzt Anthropos. Vielleicht kennt ihr das Thema Anthroposophen. Es hat was zu tun mit Mensch. Und nicht mit Mann oder mit Frau, sondern eher im Sinne von Menschheit, du als Wesen. Insofern merkt ihr, die Ansprache, die Paulus hier hat, ist sehr, sehr persönlich. Spricht nicht von irgendjemandem, er spricht du, o Mensch. Er hält mir und dir den Spiegel vor und eigentlich passiert rhetorisch etwas ganz Starkes. Wart ihr schon mal in einem Gerichtssaal gewesen? Da gibt es drei signifikante Stationen. Es gibt den Richter, oder vier, da gibt es die Staatsanwaltschaft, es gibt den Angeklagten und es gibt die Zuschauer. Das ist in etwa so die Gemengelage. Ich war schon mal im Gericht gewesen als Zuschauer. Aber hier in dem Fall wird die Rolle verändert. Nicht mehr Zuschauer im Gericht, sondern es setzt uns, ich will sagen, sozusagen auf den Sessel dessen, worum es geht. Er sagt, es spricht von dir. Wir sprechen über dein Herz, Andreas. Wir sprechen über dein Herz, Iris. Was hier gemeint ist, und mit der Anrede Mensch wird das so zum Ausdruck gebracht. Du Mensch vor Gott. Und dann geht es weiter und nicht kollektiv, sondern der du richtest, aber doch selbst ein Mensch bist. Darum, du kannst dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, dass du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, wie du tust. Der Hang, andere zu verurteilen, der ist tief in uns drin. Psychologisch, sozial, geistlich. Dieser innere Drang, auch irgendwie unseren Emotionen, unserem Gerechtigkeitsempfinden, was auch immer, irgendwie eine Bühne zu verschaffen, offenbar wie so ein wildes Tier, was in uns immer wieder auch hochkommt und uns zum Richten bringt. Oder auch bei den jungen Leuten zum Ablästern. Kennt ihr das? Diese Begrifflichkeit, wo die Zunge ungezügelt Schlechtigkeiten über den anderen verbreitet, sich darin richtig ausweidet und sagt, guck mal, was der gemacht hat. Schau mal, wie ich ein Tratsch. Es ist so weit verbreitet in den sozialen Medien. Es ist eine Bühne, die ist unvergleichlich, weil dort kann ich etwas losschießen, was ich mache aus der Anonymität. Wenn ich dir gegenüberstehe, ist es was anderes. Kann sein, dass du mit einem Konter mir eine zurückgibst. Aber aus der Deckung, da lässt sich doch bösartig schießen. Ich selbst habe mal auf eBay Kleinanzeigen einen Kauf angekündigt und habe einen Termin vereinbart mit dem, ich wollte das kaufen, und habe mich entschuldigt, habe gesagt, ich kann nicht kommen. Es kam ein Satz, es war wohl eine optische Faust, eine einzige Wutattacke, und dann hat er mich beschimpft. Es wurde immer schlimmer. Und ich habe gesagt, Ihnen ist doch überhaupt kein Schaden entstanden. Verkaufen Sie das Ding doch weiter. Es nahm kein Ende. Es wurde immer schlimmer und innerlich merkte, dieses gerichtet zu werden oder was da am Herzen losgesetzt wird, das ist brandgefährlich. Ich fuhr letzte Woche auf der Forstwaldstraße mit meiner Frau. Wer mich als Autofahrer kennt, weiß, ich habe manches Mal eine kurze Zündschnur. Vor mir ein nicht erkennbar für meinen Verstand langsam fahrendes Fahrzeug. Die Verkehrssituation war ungetrübt. Ich sage, warum fährt diese Person nicht schneller? Meine Frau weiß, dann kriege ich so Puls und sie kennt so diese nicht verbalen Ausdrücke meiner Ungeduld. Aber ich nahm mich an der Stelle zurück und sagte in dem Fall mal etwas Besonderes, das ist eine Ausnahme, ich bin da sonst nicht immer vorzeigbar, sagte, vielleicht gibt es hier einen Grund dafür, dass sie so langsam fährt. Und merkte zumindest, in dieses innere Richten ließ ich nicht zu. Und so kamen wir an die Ampel und dort war vor oder in dem Steuer saß eine wirklich ältere Frau. Ich habe gesagt, Andreas, du Drecksack. In deinem Herzen hast du sie verurteilt, gesagt, gehört doch nicht mehr hier hin, Führerschein bei Neckermann gewonnen, kennst du diese Dinge? Ich richtete über sie und ich dachte, Gott sei Dank, diese alte Frau fährt entsprechend quasi auch vielleicht ihre Reaktionsgeschwindigkeit angemessen. Wenn die wie eine Verrückte hier durchheizen, da geht ein Kind über die Straße, brettert die um. Ich musste Buße tun und gesagt, Andreas, dein Herz ist doch so schnell zum Richten. Und wir haben das so, dieses Richten auch so im Sinne von einer Selbstentlastung. Ich stelle mich neben jemanden, der vermeintlich schlechter ist als mich, fühle mich dann besser. Ich bin Vorgesetzter. Wenn du einen Vorgesetzten in dein Büro kommen lässt und du eine Position hast, optisch über ihm und ist ihm auch, also er muss zu dir aufschauen, das ist eine emotional auch für denjenigen herausfordernde Situation. Das checke ich und sage ich, Andreas, du hast kein Recht, dich übereinzustellen. Komm auf Augenhöhe. Nimm den Menschen wahr, wie er ist und verurteile ihn nicht in deinem Herzen. Wir definieren uns so stark über Abgrenzung. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die da draußen. Dass ich nicht zu Karneval nicht mehr weiß, wie ich heiße, weil ich mir so die Hucke zugesoffen habe. Ich danke dir, dass ich das nicht mache. Bin ich doch für ein frommer Heuchler. Danke dir, dass ich nicht in das Rotlichtmilieu da reingehe. Habe ich nichts verloren. Zu Hause, da wo es keiner sieht, geben wir den unreinen Gedanken Lauf, sonst nur schämen müssten. Sind Menschen doch für Heuchler. Das sind Christen doch für Heuchler. Genau das meint auch an der Stelle Paulus. Sagt, du Mensch, der du richtest. Meinst du etwa, du hast das Recht dazu und erhebst dich über den anderen und checkst nicht selbst, dass Gott dich richten wird? Wisst ihr, wenn das Richten in einer Gemeinde sich warm läuft. Und das ist eine beliebte Bühne, auch innerhalb von Geschwistern sich zu richten. Wie predigt der? Wie sieht der aus? Was auch immer. Wie schmeckt der Kuchen? Wir richten. Wir sind fortwährend innerlich in einem Prozess quasi, das, was wir sehen, in irgendeiner Form zu kanalisieren. Und dieser Drang in uns. Das heißt doch so schön in Matthäus 7, Vers 1 bis 13, was siehst du den Splitter, ja, in deines Bruders Auge? Und selbst hast du einen Balken in deinem Auge. Das heißt auf der anderen Stelle, es gibt ja dieses Balken im Auge im Sinne von blind, ne? Vollständig blind. Das bringt das so auf den Punkt, das ist so praktisch und das spiegelt unser Herz. Und das sagt der Paulus, nicht an die Welt. Das schreibt er an die Römer. Da schreibt er an die Christen, an sein Volk und sagt, ihr Christen, euer Herz, ja, lasst es bitte mal endlich Klartext reden. Und da, wo du ein Richter bist, weil du vielleicht schon viel Leid angerichtet hast, Beziehungen kaputt gegangen sind, du leidest im Nachgang darunter, bist du vielleicht zu hochmutig, dir das einzugestehen. Lass das mal an dich dran und sag, ja, stimmt, ich bin ein Richter. Und lass es zu, dass es mal nicht mit einem Gegenargument auch von Gottes, von deiner Seite gegenüber Gott wieder relativiert wird und sagen, ja, stimmt. Ich hatte in meiner Kollegenschaft, vielleicht schon mal erzählt, vor vielen Jahren, wir waren im Sauerland in der Eifel gewesen, ein großes Teammeeting mit 20 Personen. Es gab so eine Supervision, wo jeder so ein bisschen sagen musste, was ihm im Team nicht gut gefällt. Und wir sollten das bildlich aufmalen. Und es gab 4 oder 5 große Gruppen dort, quasi wir sind leitungstechnisch verteilt gewesen, und sie malten zum Beispiel ein Bild, eine Fußballmannschaft. Alle schießen sich den Ball zu, einer steht im Absatz. Oder ein nächster malte ein Bild mit einem großen Wollknäuel. Jeder hatte einen Knäuel in der Hand gehabt, aber einer nicht. Dann begann die Interpretation dieses Bildes. Er sagte, Andreas, wir nehmen dich genauso wahr. Wir als Team spielen mit dem Ball zueinander. Du stehst im Abseits. Wir haben den Faden in der Hand, du nicht. So nehmen wir dich wahr. Wir hatten zu der Zeit einen Alpha-Kurs, der gesegnet war. Ich war auch geistlich vorbereitet, innerlich. Ich sagte, Gott, was passiert hier? Was passiert hier gerade mit mir? Ich sage, hilf mir, dass ich damit richtig umgehen kann. Ich habe den Menschen gesagt, meinen Geschwistern, meinen Geschwistern, gesagt, wenn ihr alle der gleichen Meinung seid, dann möchte ich nicht töricht sein und meinen, ihr seht falsch. Doch dann wird es so sein. Da habe ich Gnade gefunden, mich ein wenig zu erklären, aber nicht zu entschuldigen. Ich habe gesagt, helft mir bitte. Das hat mich so klein gemacht. Das war so demütigend. Aber es war die beste Lektion, die ich bekommen habe. Gott gesagt hat, ja, Andreas, lass dich mal, komm runter vom Richtstuhl, der du meinst, andere müsstest du immer klassifizieren. Lass dich mal selbst richten. Lass mal zu, dass die anderen dir sagen, wie sie es sehen. Am Ende, 2 Wochen später, mir mein Chef eine Einmalzahlung gegeben, über 1.500 Euro, hat gesagt, Andreas, ich hätte alles erwartet, aber wie du da reagiert hast. Du hättest dich aus dem Team raus katapultieren können. Du warst bereit, so einen Weg zu gehen. Das habe ich noch nie erlebt, sagte er. Das war vorbildlich. Und bis auf heute, ich habe mir die Dinge gemerkt. Habe gesagt, danke, das hat mich gedemütigt, Herr. Aber es zeigt mir auch, wie stolz mein Herz ist und wozu ich innerlich neige. Und ich habe gesagt, Gott, hilf mir, dass ich ein demütiger Mensch werden kann. Hat mir geholfen an der Stelle. Und da, wo wir hochmütig sind, weil wir meinen, wir könnten andere auf ihre Fehler reduzieren. Wie schrecklich ist das, ne? Wenn wir den Menschen nicht mehr sehen, reduzieren ihn auf seine Fehler. Schnell moralisch entrüsten und selbst nicht die Wahrheit sehen wollen, fehlende Barmherzigkeit haben. Das ist das ist nicht gesund. Paulus sagt, du verurteilst genau das, was du selbst tust. Das ist der Kern. Moralisches Richten hilft keinem. Das sagt uns die Bibel hier deutlich, auch untereinander. Und da sage ich es, der Hang zum Richten, den kriegen wir nicht so einfach unter die Füße. Hierzu bedarf es eines wirklichen starken Schrittes. Und der Schritt für mich, der ein starker Schritt ist, man könnte auch sagen, der starkes Gerät ist, ist die Buße. Und ich spreche jetzt nicht von der Buße zwischen dir und Gott. Die gehört dazu. Aber wenn du über deinen Bruder oder deine Schwester richtest, dann meine ich die Buße, und das ist starkes Gerät, dass du zu ihr gehst, zu ihm gehst und sagst, ich muss mich entschuldigen, welche Gedanken ich über dich hatte. Ich muss mich entschuldigen darüber, was ich innerlich zugelassen hatte an Hass, an Wut, an Enttäuschung, vielleicht an Tratsch, was ich bei Dritten weitergeleitet habe, um mir irgendwie mich besser zu fühlen. Ich entschuldige mich dafür. Wenn du das tust, wenn ich das tue, dann ist dieser Hang oder auch diese Neigung dazu, mit einem starken Gerät, aber auch wirklich in die richtige Bahn gelenkt. Diese Geschichte hat mir bis heute einfach auch, die ich selbst erlebt habe, so viel zu sagen gehabt. Und ich sage, wir alle, ich bin mal drastisch, wir alle tragen doch so einen Shitbeutel mit uns rum. Ne? Kennt ihr das, wenn man im Krankenhaus ist und kann nicht auf Toilette, hat man so einen Shitbeutel, ne? Wir alle tragen ihn mit uns rum, wir verdecken ihn vielleicht und tun, aber in unserem Herzen sind manchmal böse Gedanken drin. Das meint Paulus und sagt, lass es nicht zu, hör auf zu richten, damit du selbst nicht gerichtet wirst, denn Gott sieht mich das in Wahrheit an. Tu Buße. Und ich möchte dir das zum ersten Teil auch dieser Predigt sagen, da wo du selbst merkst, da muss ich Buße tun. Und nicht nur zwischen mir und Gott, sondern mit meinem Nächsten. Bitte Gott, dass er dir Gnade gibt. Du wirst eine innere Heilung erleben, die du nicht für möglich gehalten hast. Und hör auf, dich zu entschuldigen dafür. Sag, Gott vergibt keine Entschuldigung. Gott vergibt Sünden, die wir bekennen. Den Schuldigen relativieren wir doch unsere Schwere. 2. Korinther 5, Vers 10 steht, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, sei es gut oder sei es böse. Im Offenbarung 20, Vers 12 steht ein klarer Satz. Und das ist bei Gott so doll besonders. Er sagt uns immer auch die Konsequenz unseres Handelns. Er sagt, denn ihr werdet einmal, dort steht, dann werden die Bücher aufgetan und jeder wird nach seinen Taten gerichtet werden. Aber Paulus ist nah am Herzen Gottes dran. Und er sagt, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Worin zeigt sich eigentlich Gottes Güte? Gottes Güte zeigt sich in seiner Fürsorge für alle Menschen, auch für dich und für mich. Gott sorgt sich nicht nur für Gläubige, nicht nur für Heidi und Frank, sorgt sich auch für die, die mit ihm erstmal nichts zu tun haben wollen. Er sagt, er ist gütig und sein Erbarmen waltet ohne Ende und das ist sein Herz. Er lässt sogar auch die Sonne aufgehen über Gutes und Böses und so geht Gott auch mit Menschen um. Seine Güte leitet zur Umkehr und nicht seine Gerichtsandrohung. Gottes Güte zeigt sich auch in seiner Geduld, die er mit mir Sünder hat. Mit mir, der schon so lange an Dingen buchstabiere und nicht weiterkomme gegenüber Sünden. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Langmut und Geduld, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Gottes Güte zeigt sich im Besonderen in der Erlösung durch Jesus Christus, wo er, unabhängig von unserer Schwere, seinen Sohn auf die Erde gesandt hat. Er hat ihn sinnbildlich an dieses Kreuz schlagen lassen von Sündern, dass er dort sein Leben lässt für uns. Für meine Schuld und Sünde. Daran zeigt sich Gottes Güte. Das vor Augen zu haben, das ist so wichtig. Gottes Güte ist kein Zeichen seiner Gleichgültigkeit, sondern es ist eine bewusst gewährte Gnadenfrist, die er auch den Menschen gibt. Wenn Menschen meinen, sie können deuten, weil Gott es zulässt und nicht eingreift, weil wenn ich Unrecht tue, dann wird ja schon nicht so schlimm sein, es passiert ja nichts. Aber Gottes Geduld ist nicht Zustimmung zu unserer Sünde, sondern es ist eine Zeit zur Gnade und zur Umkehr. Und das müssen wir einfach wissen an der Stelle. Und Gott möchte nicht, dass wahre Buße in der Konsequenz vor dem Strafmaß geschieht, sondern aus Erkenntnis der Güte Gottes. Das müssen wir nochmal nachlesen. Verstanden, was ich gesagt habe? Der Angeklagte kann vor dem Richter auf die Knie gehen und sagen, haben Sie Erbarmen mit mir, weil ihm gesagt hat, 15 Jahre steht das Strafmaß. Und nur um an dem Strafmaß zu drehen, geht er auf die Knie. Aber sein Herz hat er nicht gebeugt. So möchte es Gott nicht. Ich möchte nicht, dass hier einer sitzt, der sagt, ich wollte in den Himmel, weil ich Angst habe vor der Hölle. Und war es nicht wirklich bußfertig und nicht aus Liebe. Gottes Güte leitet uns zur Umkehr. Es gilt an mich, es gilt an uns alle. Und da, wo es dir was zu sagen hat, wo du umkehren musst in deinem Herzen, um nicht selbst einmal vor ihm zu stehen und gerichtet zu werden, da geh diesen Weg. Gott zwingt seine Liebe nicht auf. Liebe tut auch keine Gewalt an, auch seinem Nächsten nicht. Und so möchte ich diesen Ruf der Umkehr auch mit dem Blick in unser Herz auch erschallen lassen und sagen, aus freien Stücken erwider, danke Gott, dass du mit mir Sünder gnädig bist. Danke, dass du mich nicht direkt verurteilst, sondern mir Zeit zur Umkehr gibst. Sonst die Botschaft auch des Gnadenwort, der Gnadenfrist, die dort drin ist. Das waren die ersten 5 Verse. Ich muss ein bisschen raffen, ich weiß. Wir kommen zum zweiten Teil. Gott richtet, dort steht, nach seinen Werken ohne Ansicht der Person. Der eine, denn einem jeden wird er geben nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten, nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Zorn und Grimm aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die das Böse tun, zuerst der Juden und auch der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden all denen, die das Gute tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen, denn bei Gott ist kein Ansehen der Person. Merke diese zwei Seiten der Medaille Gottes. Dort wird es einmal für die, die dieses Wort an sich rangelassen haben, Buße getan haben, wird es einmal eine herrliche Belohnung geben. Eine Herrlichkeit, eine Ehre und ein Frieden, der schon hier auf Erde beginnt und der im Himmel auch zur Vollendung geht. Diese Herrlichkeit Gottes, sein Geschenk seiner Gnade an allen, die hier seine Botschaft hören, sagen, es trifft mich. Als Petrus zu Pfingsten nach der Ausgießung des Heiligen Geistes gefragt worden ist von den Anwesenden, was sollen wir tun? Wisst ihr, was er gesagt hat? Tut Buße. Tut Buße. Lasst euch taufen nachher und kehret um. Später lasst euch taufen auf den Namen Jesu. Das ist der Wille Gottes. Und damit eingeschlossen, wer das tut, den erwartet eine unvergleichliche Herrlichkeit. Wir sind keine Spinner, die hoffen, am Ende, da geht es uns irgendwie besser, dann vielleicht weniger krank, irgendwann mal sterben. Ja, das wäre doch armselig. Uns erwartet in Gott eine unvergleichliche Herrlichkeit. Erlöste und Begnadigte wird es dort geben. Und ich freue mich auf diesen Tag. Aber niemand wird sagen können, ich habe es aus eigener Kraft geschafft. Niemand. Niemand wird es schaffen aus eigener Kraft. Aber ich habe mich selbst im Griff gehabt. Ich bin gefolgt dem Kreuz. Quatsch. Es werden nur solche dort im Himmel sein, die gesagt haben, Jesus ist der Anfänger meines Glaubens und auch der Vollender meines Glaubens. Das wird ein Tag unvergleichlicher Herrlichkeit sein. Ihr, die eure Sache mit Jesus festgemacht habt, freut euch auf diesen Tag. Freut euch auf die Wohnung im Himmel. Ja, wir halten fest, was wir hier haben. Ich verstehe das. Ein Mensch, der nicht am Leben hängt, der sollte zum Arzt gehen. Da stimmt was nicht. Wir halten fest, was wir hier haben. Aber wir dürfen uns freuen auf die unvergleichliche Herrlichkeit bei unserem Vater. Diese Verheißung hat er allen gegeben, die ihm dienen. Ich möchte euch ermutigen, Geschwister, haltet fest. Haltet fest, seid bereit, den Preis zu zahlen, den es auch hier kostet, ihm nachzufolgen. Bereit zu sein zur Buße. Aber es wird der Tag kommen, wo wir mit ihm auferstehen. Die Bibel spricht auch von der Wiederkunft Christi, eine unverrückbare Tatsache. Und sagt, so wie ihr mich habt fahren, auffahren seht im Himmel, werde ich nie wiederkommen. Das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und er sagt, er wird uns zu sich nehmen. Er hat uns eine Wohnung im Himmel bereitet. Das ist so wunderbar. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, Zorn und Gericht all denen, die hier streitsüchtig sind, die der Wahrheit nicht gehorchen, aber der Ungerechtigkeit und Trübsal und Angst über alle Seelen und Menschen, die das Böse tun. Zuerst den Juden, das ist sein Volk, aber auch den Griechen, damit sind stellvertretend die Heiden gemeint. Wir sollen uns nicht fürchten vor den Menschen, die Leib und Seele töten können. Wir sollen uns vor dem fürchten, der die Seele verderben kann, sagt sein Wort. Gott ist schon immer ehrlich. Er sagt uns immer beide Seiten. Habt ihr schon mal einen Vertrag unterschrieben, ohne das Kleingedruckte gelesen zu haben? Gibt es bei Gott nicht. Gott sagt uns immer die Wahrheit. Auch die Bibel sagt, folgst du mir, dann werde ich auch meine Verheißung an deinem Leben schlussendlich, auch wenn du einmal vor mir stehst, zu 100% erfüllen. Drehst du mir dir den Rücken? Meinst du, bräuchtest es nicht? Die Botschaft geht dich nicht an und denkst, musst du mein Nächster doch darauf reagieren. Willst du dir das auch sagen an mir? Meine Botschaft hat dich nicht erreicht. Gott ist unbestechlich. Er macht keinen Unterschied. Hast du viel getan? Hast du nichts getan? Hast du viel geleistet oder einen Titel gehabt? Das spielt bei Gott keine Rolle. Er richtet ohne Unterschied. Aber er belohnt auch die, die ihm gedient haben. Geschwister, lasst euch das nicht entgehen. Lasst euch das nicht entgehen, diese Freude, einmal sein Kind zu sein. Jetzt komme ich, glaube ich, auf die Zielgerade, ohne zu viel zu versprechen. Der dritte Teil. Entscheidend ist nicht, das Gesetz zu kennen, sondern es zu tun. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, in sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass des Gesetzes Werke in ihr Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen bezeugt es ihnen. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Und an dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus richtet, wie es mein Evangelium bezeugt. Das ist eine interessante Sache, die dort Gott auch sagt. Und sagt, es gibt Menschen, die hören sein Gesetz. Und das ist euer Problem. Jetzt nicht im bösartigen Sinne. Aber ihr, die ihr die Botschaft vom Kreuz hört, alle, die hier sitzen und es verstehen, wird sich keiner entschuldigen können, ich habe es nicht gewusst. Uns wird auch Gott nach dem auch richten, was wir denn bereit waren zu tun. Aber es wird auch Menschen geben, die vielleicht niemals gehört haben von der Botschaft vom Kreuz. Niemals hat man es ihnen gepredigt. Und auch an dieser Stelle sagt Paulus, wie Gott mit solchen Menschen umgeht. Das Gewissen, heißt es, wird am Gerichtstag bezeugen, und Zeugnis gegen oder auch für den Menschen geben. Und ich glaube, die Wahrheit, gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott. Sie bezeugt sich selbst. Ich möchte Gott nicht beweisen, aber sie bezeugt sich selbst. Und das Gewissen, was Gott in uns hineingelegt hat, in einen jeden von uns, hier sitzt keiner ohne Gewissen. Aber wir sind alle unterschiedlich mit unserem Gewissen umgegangen. Ich habe von den Pfadfindern mal was mitgebracht. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Axt, genau. Also gefährliches Werkzeug, muss in diesem Schutz drin sein. Und es ist ein Stück weit vielleicht ein Bild auch für das Gewissen eines Kindes. Es ist rasiermesserscharf. Ich habe einen kleinen Enkel. Aber irgendwann wird die Zeit kommen, wo ich ihn frage, Josia, weißt du, wo das Ding ist oder was auch immer, vielleicht hat er das weggelegt, dann wird er vielleicht mal versucht sagen, weiß ich nicht, Opa. Kennt ihr das? Ihr werdet an der Nasenspitze eurer Kinder und Enkelkinder ablesen, sie die Wahrheit sprechen. Warum? Weil es ihr Gewissen ihnen zeigt. Ihr Gewissen ist scharf. Das Problem ist nur, im Laufe der Nutzung wird dieses Beil stumpfer. Kennst du das? Dass du Dinge getan hast, von denen dein Gewissen ganz am Anfang dir gesagt hat, lass es. Das ist nicht gut. Du hast es nicht in der Bibel gesehen, das war dein Gewissen. Aber du hast es ist weggedrückt. Und so ist deine Lunge reingekommen, wurde stumpfer. Und immer stumpfer. Und manchen, muss man sagen, ist dieses Gewissen, das ist tot. Es spricht nicht mehr. Sie können tun, was sie wollen. Und es ist in ihnen keine Stimme mehr, die sagt, ist doch gegen Gottes Gesetz. Paulus sagt das zu der Gemeinde in Korinth. Er sagt, es gibt so solche, deren Gewissen ist stumpf geworden. Oder hier im Römer heißt es, es ist wie ein Brandmal auf ihrem Gewissen. Da ist etwas kaputt gegangen, was mal hineingelegt worden ist. Der Mensch wird am Ende, der Mensch wird gewissenslos. Und für mich gibt es dann nur eine auch wirkliche Hilfe an der Stelle, dass wir dieses Gewissen wieder schärfen. Ich habe so einen Schärfstein mitgebracht. Der ist eigentlich für ein Messer gedacht. Normalerweise gehört hier so ein Stein rein. Und mit dem kann man diese Axtschneide wieder scharf bekommen. Und für mich ist das ein Bild auch für das Wort Gottes. Wenn wir uns unser Leben auch an diesem Worte Gottes reiben lassen, dann macht es das wieder scharf, was in unserem Leben unscharf geworden ist. Ich möchte euch eine Geschichte noch erzählen, eine Geschichte von einer Predigt, die ich in der Seelsorge erlebt habe. Der Mensch ist schon seit, und die sind schon seit vielen, vielen Jahren tot. Und ich weiß, es war eine Predigt, wo es auch um das Gewissen ging. Er sagt, Andreas, das hat so zu mir gesprochen. Er sagt, weißt du, Andreas, ich bin Berufsmusiker in Polen und wir sind im ganzen Land mit unserem Orchester durchgereist. Er sagte immer, wenn wir abends ein schönes Konzert hatten, wir fühlten uns gut, merkte ich in meinem Herzen, wie ich ein oder zwei Mitspielerinnen in meinem Orchester innerlich begehrte. Zu Anfang, sagte er, habe ich mich noch dagegen gesträubt. Aber irgendwann ist es passiert. Und dann nicht einmal, immer wieder. Er sagte, ich habe gar nicht mehr gemerkt. Ich habe gar nicht mehr gemerkt, was mit mir los ist. Mein Herzrasen, so wie am Anfang, habe ich nicht mehr gemerkt. Er sagt, mein Gewissen ist so stumpf geworden. Als er dann Jesus bekannt hat, hat er es seiner Frau gesagt und sie konnte damit nicht umgehen. Ich möchte das nicht dramatisieren, aber er hat Buße getan. Er sagt, ich bin so ein Sünder. Ich als Christ habe das gemacht, habe das zugelassen, habe mein Gewissen totgeschlagen. Ich meine, mein Fleisch ihm nachzufolgen, ist es wert. Die Wahrheit zeugt sich selbst. Gott hat uns ein Gewissen gegeben und in uns hineingelegt, was uns deutlich auch zeigt, sind wir auf rechtem Weg oder auf falschem Weg. Unser Gewissen ist nicht das Maßstab, je nachdem, wie stumpf es ist. Wenn sich da nichts mehr regt, heißt nicht, dass ich im Recht bin. Wir müssen uns immer auch im Worte Gottes auch dort schärfen und auch messen lassen. Und wenn du vielleicht auch sagst, in manchen Dingen ist mein Gewissen so leise geworden, ist wie so ein Abstumpfungsprozess. Dann möchte ich dir das auch heute sagen, es bedarf der inneren Buße, es bedarf der Hinwendung zu Christus. Du sagst, das war tot in mir. Und Jesus wird dir vergeben. Aber er erwartet auch, dass wir dann auch unser Leben und auch unser Gewissen auch am Worte Gottes schärfen lassen, dass es wieder inwendig auch in seine Funktion kommt. Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist damit auch gemeint, ein wirklich Wiederherstellungsprozess. Und ich möchte damit jetzt wirklich zum Abschluss kommen. Und wir haben ein paar Dinge gesagt, die schon tief sind im Römer. Es geht um das Richten, was in uns drin ist. Es geht aber auch um die Herrlichkeit Gottes, aber auch die Konsequenzen dessen, oder für denjenigen, der sich davon nicht ansprechen lässt, wenn ich nicht bereit bin zur Buße und zur Umkehr. Es geht am Ende aber auch um unser Gewissen, was ich hier auch finde im Römer. Starke Worte, die Gott an sein Volk richtet, da wo es dich anspricht. Du sagst ja, da hat Gott auf den wunden Punkt auch da seinen Finger gelegt. Lass das nicht hier rein, da raus. Lass es in dein Herz fallen. Geh auf deine Knie vor Gott. Sag, vergib mir, gib mir die Kraft, da, wo ich in meinem Herzen Dinge zugelassen habe oder auch wo ich hineingeraten bin, in Gedankenkreisläufe, in Hassspiralen, in Unversöhnlichkeit. Gib mir die Kraft, reich mir die Hand, dass ich auch meinem Nächsten wieder, dass ich zu ihm gehe. Dazu möge uns Gott Gnade geben. Lass uns mal aufstehen, auch zum Gebet. Und wenn du für dich selbst auch sagst, ja, da hat Gottes Wort mich angesprochen, auch die Predigt hat mich im Herzen getroffen, dann, ich möchte beten, dass wir die Augen geschlossen halten. Dann darfst du, auch ich werde nicht gucken, darfst du trotzdem deine Hand heben und sagen, Jesus, hier bin ich. Du siehst mich, sei mir Sünder gnädig. Vergib du mir mein Richten, vergib mir meine Heuchelei, vergib mir meine Lieblosigkeit, vergib mir, wo ich mit diesem kostbaren Gewissen so nachlässig umgegangen bin und es zum Schweigen gebracht hat. Und ich spreche dir jetzt auch die Vergebung zu, die Jesus dir zuspricht, wenn du denn ehrlich Buße tust. Und deine Heilwerdung auch in deinem Herzen gestartet. Du die Kraft hast, auch zu deinem Nächsten zu gehen. Wenn wir das nicht tun, so sagt sein Wort, werden wir gerichtet werden. Dafür bewahre dich Gott, davor bewahre uns Gott, dass wir hier nicht hören und später einmal auch die Konsequenzen tragen müssen. Seid gesegnet im Namen Jesu. Ich ermutige euch, dem Wort Gottes zu stellen, es anzuwenden für euer Leben, denn es hat Kraft. Schneidet tief hinein, trennt Mark und Bein, aber es ist heilsam und für unser Innerstes wirklich ein Segen, der in die Ewigkeit mündet. Daran segne ich euch im Namen Jesu. Amen.